Have you ever heard about a rapper food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever heard about the fin action? It's based on a network connection. This ride does include land and seas. Way to go fulfill basic needs.
Herzlich willkommen bei LoRa München. Zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92.4 und im Kabel auf der 96.75. Außerdem hören Sie LoRa München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIAN, dem Food First Information and Action Network.
Have you ever heard about the rapper food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever heard about the fin action? It's based on a network connection. This ride does include land and seas. Which go fulfill basic needs.
Der Kampf um Land geht weiter. Vertreibung durch Rohstoffabbau und vermeintlichen Naturschutz. Eine Sendung der FIAN-Gruppe München.
Have you ever heard about the rapper food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever heard about the fin action? It's based on a network connection. This ride does include land and seas. Which go fulfill basic needs.
Der UN-Sonderberichterstatter zum Recht auf Wohnen, Professor Balakrishnan Rajagopal, hat im März 2024 seinen neuesten Bericht veröffentlicht. Darin führt er an, dass von 1997 bis 2017 geschätzt 300 Millionen Menschen durch sogenannte Entwicklungsinterventionen vertrieben worden sind. Das sind etwa 10 bis 15 Millionen Menschen pro Jahr. Vertreibungen finden oft im Kontext von Rohstoffabbau statt. Aber auch Ökotourismus und Naturschutz- und Klimaschutzprojekte sind vermehrt Ursachen für die Vertreibung von Menschen aus ihrer Heimat und von dem Land, das ihnen als Ernährungsgrundlage dient. FIAN und andere Menschenrechtsorganisationen fordern, dass Umsiedlungen und Vertreibungen nicht allein aus solchen Gründen gerechtfertigt werden dürfen. Vielmehr muss insbesondere auch die Situation indigener Gruppen berücksichtigt werden, anstatt Naturschutz und die Rechte der betroffenen Personen gegeneinander auszuspielen.
Jedes Jahr am 18. April findet der Internationale Welterbetag statt. Dieser Gedenktag dient der Würdigung der Weltnaturerbestätten, die unter anderem von der UNESCO, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation, anerkannt wurden. Doch in vielen dieser Welterbezonen leben indigene Völker, für die der Schutzstatus durchaus Hunger und Vertreibung bedeuten kann. Die Menschenrechtsorganisation FIAN nahm den diesjährigen Welterbetag daher zum Anlass, auf grundlegende Missstände im Zusammenhang mit der Verwaltung von Weltnaturerbe hinzuweisen. FIAN protestierte zusammen mit einem Netzwerk von Organisationen vor der UNESCO-Zentrale in Paris. Ähnliche Kundgebungen gab es zeitgleich in Tansania und in den USA.
Gemeinsam forderten sie die UNESCO auf, das Ngorongoro-Schutzgebiet im Norden Tansanias von der Liste der UNESCO-Weltnaturerbestätten zu streichen und sich nicht länger zu Komplizen von Menschenrechtsverletzungen zu machen, von denen ca. 80.000 Masai im Norden Tansanias betroffen sind. Diese sollen mit drastischen Maßnahmen seitens der tansanischen Regierung aus dem Schutzgebiet vertrieben werden. Sie sind abgeschnitten von der medizinischen Grundversorgung, Schulen wurden geschlossen, Nahrungsmittel künstlich verteuert, Viehherden werden immer wieder willkürlich beschlagnahmt. Es kommt immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen durch die Nationalparkverwaltung und die Polizei.
Die Masai richteten sich schon mehrfach an die UNESCO, zumal diese maßgebliche Unterstützung leistet für Vorhaben, die den Masai schaden. So wurde auf Empfehlungen der UNESCO die Subsistenzlandwirtschaft verboten. Der Welterbeausschuss empfahl zudem, die Straßenrechte der lokalen Bevölkerung nicht anzuerkennen, unterstützt jedoch einen Ausbau des Straßennetzes für den Tourismus. Laut neuesten Plänen der tansanischen Regierung soll beinahe das gesamte traditionelle Territorium der Maasai in Nationalparks, Wildtierkorridore und Gebiete zur Großwildjagd umgewandelt werden. Mit dem Ziel, den Tourismus weiter anzukurbeln. Roman Herre, Landrechtsexperte von FIAN Deutschland, erläutert dazu:
Hunger, Gewalt und Zwangsumsiedlungen sind im UNESCO-Schutzgebiet Ngorongoro umfassend dokumentiert. Die UNESCO schaut seit Jahren weg. Es ist absurd, dass die UNESCO sich als wichtigste UN-Organisation für Bildung präsentiert und dann wegschaut, wenn im UNESCO-Schutzgebiet systematisch das Menschenrecht auf Bildung verletzt wird und tausende Kinder ihrer Schulbildung beraubt werden. Auch wenn die UNESCO nicht direkt zur Umsiedlung der Maasai aufgerufen hat, begleitet und unterstützt sie die dortigen Menschenrechtsverletzungen durch ihre Empfehlungen und ihr Wegschauen.
FIAN unterstützt die betroffenen Maasai seit einiger Zeit in ihrem Kampf um ihre Rechte auf Nahrung, Gesundheit und Bildung. Auf der FIAN-Homepage unter www.fian.de/aktionen ist eine entsprechende Eilaktion zu finden, an der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich digital oder analog beteiligen können.
Doch nicht nur Naturschutz- und Tourismusprojekte bedrohen die Rechte auf Nahrung und Wohnen. Nach wie vor ist es der Rohstoffhunger der reichen Industrieländer, der den Kampf um Land und Ressourcen verschärft. In einer kürzlich veröffentlichten Studie stellt FIAN dar, wie Deutschland durch die Unterstützung der Sangaredi-Milie in Guinea zu Menschenrechtsverletzungen beiträgt. Im Rahmen einer Recherchereise führte ein FIAN-Team Interviews in 10 Dörfern im Einzugsgebiet der Mine durch. Die deutsche Regierung bürgt für einen 250 Millionen Euro Kredit der Indiba für den Ausbau dieser Bauxitmine, um die Versorgung der deutschen Industrie mit Aluminium zu sichern. Auch die Weltbank gehört zu den Kreditgebern. Die Mine liegt in der Nähe der Stadt Sangaredi im Nordwesten Guineas. Betroffenen 20 Dörfer. Es wird Bauxit aus dem Boden gesprengt, was Bodenerschütterungen und große Mengen Staub erzeugt. Die Bevölkerung und die Ökosysteme in der Nähe werden dadurch schwerwiegend geschädigt. FIAN-Referentin Gertrud Falk schildert die Situation vor Ort.
Viele Menschen klagen über Atemwegsbeschwerden, viele Pflanzen verkümmern. Durch die Bodenerschütterungen bekommen Hauswände Risse und kollabieren mitunter. Tiere laufen davon. Die Menschenrechte der Betroffenen auf Wasser, Nahrung, Gesundheit und Wohnen werden in großem Ausmaß verletzt.
Im vergangenen Jahr konnte durch eine Intervention von FIAN die akute Verschmutzung eines Flusses mit Bauxitschlamm gestoppt werden. Der 64-seitigen Studie werden die Menschenrechtsverletzungen detailliert dokumentiert. Die Studie kann auf der Webseite von FIAN Deutschland heruntergeladen werden oder als gedrucktes Exemplar bestellt werden.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema: Der Kampf um Land geht weiter. Vertreibung durch Rohstoffabbau und vermeintlichen Naturschutz.
Kohle ist ein weiterer Rohstoff, der im Zuge des Klimaschutzes eigentlich an Bedeutung verlieren sollte, der aber nach wie vor durch seinen Abbau zu massiven Beeinträchtigungen der Lebensgrundlagen zahlreicher Menschen führt. Im Fokus der Kritik stehen dabei auch große deutsche Energieversorger wie Energie Baden-Württemberg, kurz ENBW, und Uniper. Beide beziehen unter anderem Steinkohle aus Kolumbien. Die Kohleimporte dürften überwiegend aus den Minen Cesar und Cerrejón im Bundesstaat La Guajira stammen, dem größten Tagebau Lateinamerikas, betrieben vom Schweizer Bergbauriesen Glencore. Ein neuer Bericht belegt einmal mehr eine Vielzahl an Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen in Cerrejón. In Cesar wiederum hat Glencore zwar seine beiden Tagebaue geschlossen, ohne aber den vom Kohleabbau betroffenen Gebieten Wiedergutmachung zu leisten.
NBW und Uniper stehen in dreifacher Verantwortung. Maßnahmen gegenüber den umstrittenen Zulieferern blieben unwirksam. Die Folgeschäden der Emission der Kohleverstromung werden kaum beachtet und der Kohleausstieg als Teil der Energiewende wird zu lange hinausgezögert. Eine kolumbianische Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin hat die Folgen der Wasserknappheit in den Abbaugebieten so beschrieben.
Tausende Wayuu-Kinder sind in den letzten 10 Jahren gestorben. Die Behörden sprechen von Todesfällen aufgrund von Mangelernährung. Aber sie sprechen nicht über die eigentliche Ursache, nämlich den Diebstahl des Wassers der Wayuu. Früher gab es Brunnen in La Guajira. Jeder hatte Tiefen von 30 bis 40 Metern, selbst in den trockensten Gebieten. Aber der Bergbau hat dazu geführt, dass der Grundwasserspiegel gesunken ist.
Anlässlich der Hauptversammlungen der beiden Konzerne kritisierten die Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen Free Bruno, Colco, Menschenrechte für Kolumbien, FIAN Deutschland und der Dachverband der kritischen AktionärInnen die anhaltende Ausrichtung der Energiekonzerne auf fossile Energieträger. Vereno Lassamena, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Technischen Universität Darmstadt, hat auf der Hauptversammlung der ENBW gesprochen und kritisiert.
Die fortwährende Einfuhr kolumbianischer Kohle durch NBW, trotz langjähriger dokumentierter, schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen und gravierender Umweltschäden sowie erheblicher Emissionen, ist nicht hinnehmbar. NBW sollte nun die negativen Auswirkungen dieser fortbestehenden Geschäftstätigkeiten erkennen und verantwortlich reagieren. Ein dringlicher und nachhaltiger Rückzug aus der kolumbianischen Kohleindustrie bei gleichzeitig aktivem Einsatz für Umweltrehabilitation und soziale Entwicklung der betroffenen Regionen ist unabdingbar.
Marian Henn, Referent für Lateinamerika bei FIAN Deutschland, erläutert dazu:
Unser Protest richtet sich nicht nur an NBW, sondern auch an die deutsche Bundesregierung und die Landesregierung Baden-Württemberg als Hauptaktionärin, die beide ihrer Verantwortung gerecht werden müssen. Wir können uns nicht auf globale Unternehmen verlassen, um soziale und nachhaltige Ziele zu erreichen. Profitiert von den Menschenrechtsverletzungen haben nicht nur die importierenden Energieunternehmen, sondern auch die hiesige Industrie und deutsche Haushalte.
Am Telefon sind uns jetzt zugeschaltet Andrea Mora von der Initiative Free Bruno und Marian Henn, Referent für Lateinamerika und Bildungsarbeit bei FIAN Deutschland. Beide haben sich in unterschiedlicher Art und Weise mit dem gerade erwähnten Themenbereich beschäftigt. Ich persönlich kenne das Thema eigentlich auch schon sehr lange. Natürlich mit großer Unterbrechung dazwischen. FIAN hat sich ja vor über 10 Jahren schon mal länger mit den Folgen des Steinkohleabbaus, vor allem in Kolumbien, beschäftigt. Wir hatten auch hier in München dazu schon Veranstaltungen, wie ich mich erinnere. Es gab schon einen Kinofilm dazu. Das ist alles schon lange her und jetzt hört man wieder, dass man hat fast den Eindruck, seitdem ist irgendwie nichts passiert. Ich weiß es nicht, vielleicht sehe ich das falsch. Wie hat sich denn seitdem die menschenrechtliche Lage in den Abbaugebieten entwickelt? Und wie hat sich parallel dazu die Menge dieser von dort importierten Kohle eigentlich weiterentwickelt?
Ja, also erstmal die Mine Cerrejón, um auch einen Eindruck zu kriegen für die, die sich vielleicht noch nicht damit auseinandergesetzt haben, hat aktuell eine Bergbaukonzession von 69.000 Hektar. So zum Vergleich, ich habe das jetzt vor der Sendung mal kurz gegoogelt, München, also das Stadtgebiet München hat 31.000 Hektar, also das ist mehr als doppelt so groß wie München, also es ist wirklich eine gigantische Mine und die menschenrechtlichen Folgen damals, die Leute sind gravierend, also die Guajira und Cesar, die Anbauregionen sind die ärmsten Regionen Kolumbiens, vor allem afrokolumbianische und indigene Gemeinden leben unter extremer Armut. Wir haben eine Verletzung des Menschenrechts auf Gesundheit. Also rund um Cerrejón leiden 340.000 Menschen unter Atemwegserkrankungen. Wir haben eine massive Verletzung des Rechts auf Nahrung. Das sind die Regionen mit der höchsten Rate an Ernährungsunsicherheit. Und besonders gravierend ist auch die Verletzung des Menschenrechts auf Wasser. Also ganz kurz, um die Diskrepanz zu zeigen. Der Minenbetrieb nutzt 142 Liter pro Sekunde. Und der Bevölkerung stehen 0,7 Liter pro Kopf pro Tag zur Verfügung. Also das ist natürlich menschenrechtlich hochproblematisch. Und auch in Bezug zum Menschenrecht auf Wasser haben wir eben die Realität, dass sehr viele Flüsse zerstört und geschädigt wurden. Und ein ganz aktueller Fall ist eben der Rio Bruno. Dort wurde im April 2022 genehmigt, dass im Flussbecken Kohle abgebaut werden darf. Und die Verantwortung Deutschlands ist da sehr groß. Also Deutschland importiert fast ein Fünftel seiner Steinkohle aus Kolumbien. Das sind über 5 Millionen Tonnen aktuell. Und wir haben eben einen extremen Anstieg nochmal bekommen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Also nachdem sich in Deutschland so das ganze Thema der Energiesicherheit gestellt hat. Und wir haben eben seitdem eine Verdreifachung der Exportmengen von Steinkohle aus Nordkolumbien und ein großer Teil, der davon eben in die Europäische Union geht. Und gleichzeitig zu dieser Intensivierung des Abbaus haben wir eben auch eine Intensivierung von Bedrohungen, Einschüchterungen und Kriminalisierungen gegen eben auch widerständige Stimmen und Akteure in der Region. Also im letzten Jahr haben wir über 900 Fälle von Vertreibungen und 4 ermordete Menschenrechtsverteidiger in der Guajira. Und Deutschland kauft nicht nur Kohle, sondern finanziert eben auch diese schmutzigen Geschäfte des Minenbetreibers Glencore. Also über 50%, das sind etwa 41 Billionen Euro der Finanzierung von Glencore, stammt von europäischen Banken, also unter anderem der Deutschen Bank, der Allianz, der DK Group, aber auch der staatlichen KfW.
Ja, und das sind eben nicht nur die Banken, sondern wir haben ja auch ganz direkte Importeure, unsere großen Energieversorgungskonzerne. Wir haben es vorhin in dem einleitenden Text schon gehört, da gehört also RWE und Uniper dazu, die ja eigentlich, man kann sagen, heutzutage mehr oder weniger Staatsbetriebe sind. Uniper musste ja auch irgendwie gerettet werden, nachdem das Gasgeschäft mit Russland weggebrochen ist. Wie sieht es dann aus? Dann sind wir ja doch eigentlich schon gleich bei der politischen Ebene. Dann sind doch eigentlich die Bundes- und auch die Landesregierungen ganz direkte Adressatinnen dafür, dass Deutschland Menschenrechte auch außerhalb der eigenen Staatsgrenzen beachten muss.
Ja, natürlich. Also Bundes- und Landesregierungen sind menschenrechtliche Pflichtenträger. Das heißt, sie müssen sicherstellen, dass internationale Menschenrechte und Umweltstandards eingehalten werden und eben auch insbesondere in den Ländern, aus denen Deutschland seine Rohstoffe importiert. Und angesichts eben dieser staatlichen Beteiligung an den Energieunternehmen und diesen angesprochenen Rettungsaktionen ist es unvermeidlich, dass die Bundes- und Landesregierungen da ihre extraterritorialen Pflichten ernst nehmen. Das heißt, zum einen sicherzustellen, dass eben die deutsche Energiepolitik keine negativen Auswirkungen hat. Also das schließt ein, dass die Unternehmen verpflichtet werden müssen, in ihren Lieferketten sorgfältig zu arbeiten. Das bedeutet aber auch, dass Deutschland sich an einer Wiedergutmachung beteiligen muss für die entstandenen Schäden und Verluste in der Region. Also deutsche Haushalte und die Industrie haben lange profitiert von der Blutkohle und jetzt muss eben das Thema der Wiedergutmachung auf die Tagesordnung. Wenn wir uns den Kontext Kolumbien anschauen, einerseits sehen wir, dass Deutschland sich recht intensiv bemüht, die Implementierung des Friedensprozesses in Kolumbien nach dem Friedensabkommen auch zu unterstützen und andererseits bezieht Deutschland eben Kohle aus Konfliktregionen, wodurch Gewalt und Ungleichheit weiter angeheizt werden. Das heißt, auch so ein friedensförderndes Handeln der Bundesregierung muss auch Ressourcenabbau mit einbeziehen, da ansonsten eben diese Friedensbemühungen eben torpediert werden und da muss eben auch müssen die Regierungen auch bei ihren eigenen verstaatlichen Energieunternehmen anfangen.
Ist das Lieferkettengesetz und auch das, was wir erwarten demnächst auf europäischer Ebene, ist das ein kleiner Hoffnungsschimmer in der Frage?
Das Lieferkettengesetz ist natürlich ein Fortschritt, weil es zum ersten Mal eben auch auf eine gesetzliche Ebene zur menschenrechtlichen Regulierung hat und nicht nur auf freiwilligen Selbstverpflichtungen beruht, aber trotzdem gibt es eben sehr viele Schwachstellen. Also beispielsweise gibt es für die entstandenen Schäden keine zivilrechtliche Haftung, das heißt, es gibt keine Möglichkeit, vor Gericht zu gehen, sondern das sind eben reine Verwaltungsverfahren. Ein weiterer Kritikpunkt am deutschen Gesetz ist, dass es eben vor allem auf mittelbare Zulieferer eben nicht zutrifft. Also bei mittelbaren Zulieferern, also besonders im Rohstoffsektor, müssen deutsche Unternehmen eben paradoxerweise nur dann Risiken untersuchen, wenn sie darüber bereits zuvor eine sogenannte substantierte Kenntnis haben. Und in Kolumbien und auch gerade mit den komplexen globalen Lieferketten kann so eine Kenntnis oft nicht vorausgesetzt oder belegt werden. Und das kann im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass eben Überwachung und Kontrolle vernachlässigt werden im Kohlebergbau, damit sich eben Unternehmen besser aus der Affäre ziehen können. Und nicht zuletzt ist eben auch der Finanzsektor ausgeklammert. Das heißt, Unternehmen können vielleicht zur Rechenschaft gezogen werden, allerdings können die Akteure, welche diese schmutzigen Geschäfte überhaupt erst durch ihre Finanzierung ermöglichen, da greift das Gesetz eben nicht. Und die EU-Richtlinie, wo Deutschland jetzt 2 Jahre Zeit hat, die in nationales Gesetz zu übertragen, geht da ein bisschen weiter. Also beispielsweise im Bereich der zivilrechtlichen Haftung. Allerdings geht auch das EU-Gesetz in vielen Punkten nicht weit genug. Das heißt, wir von vielen fordern auch weiterhin, dass Deutschland und die EU sich einbringen eben bei den Verhandlungen um den Binding Treaty bei den Vereinten Nationen.
So, das heißt, bis dahin bleibt also nichts weiter übrig, als außerdem nach wie vor auch direkt an die Akteure heranzugehen. Es wurden ja auch an den Aktionärsversammlungen entsprechende Forderungen erhoben. Jetzt haben wir ja noch eine zweite Interviewpartnerin, deren Organisation, für die sie spricht, den Namen habe ich auch noch nicht so lange auf meinem Schirm. Und der Name verrät ja zunächst mal noch nicht so viel, aber wir werden sicher gleich hören, worum es eigentlich bei der Initiative Free Bruno in diesem Zusammenhang geht.
Ja, hallo.
Hallo.
Mein Name ist Andrea Moren. Warum ist es wichtig, weiter über den Bruno zu sprechen? Also der Bruno heißt dieses Bach, die in Nordkolumbien in La Guajira umgeleitet wurde, 2016 genau, 3,6 Kilometer. Und der Bach Bruno ist ein Beispiel, bei dem, wie wir bereits gehört haben, alle Arten von Versagen bei der Verwaltung von Lizenzen, Menschenrechts- und Umweltverletzungen und sogar die Vereinnahmung von Staaten durch multinationale Unternehmen zusammenkommen. Die Unterbrechung des natürlichen Flusslaufs und seine konsequente Umleitung zur Ausweitung der Fördertätigkeit von Cerrejón, Cerrejón gehört zu Glencore, ist das Äquivalent eines Patienten mit Thrombose. Das können wir uns so vorstellen. Der gesamte Organismus ist betroffen und nur werden in diesem Fall diejenigen, die diese Leben retten wollen, stigmatisiert, verfolgt und bedroht. Aber das sind nicht die einzigen Gründe, warum es wichtig ist, weiter über den Bruno zu sprechen. Für uns, die wir nicht wissen, was es bedeutet, eine Ahnengemeinschaft anzugehören, reduziert sich die Verbindung mit dem Territorium auf einen Prozess der Ressourcenausbeutung, schlecht oder gut verwaltet. In einigen Fällen können wir uns zugehörig fühlen, aber sehr selten verstehen wir uns als ein einziger Organismus mit dem, was uns umgibt, Wasser, Luft, die Pflanzen, Tieren und dem Land. Daher auch meine Metapher zu Beginn. Und deshalb ist es wichtig, über Bruno zu sprechen. Die Grenzen zwischen Entkolonialisierung und Dekolonisierung berühren sich fast. Denn die Landnahme findet immer noch statt durch die großen Konzerne, auf diese andere Weise. Und wir können uns nicht auf Prozesse der Dekolonisierung einlassen, wenn diese Kolonisierung in verdeckte Formen der Entwicklung weiterhin präsent ist und sogar gefordert, wie vorhin Marian auch von Tian erklärt hat, durch die großen Konzerne oder die Institutionen, die diese Konzerne auch finanzieren.
Ja, nun habe ich gelesen, dass es in dem Zusammenhang ja auch schon juristische Auseinandersetzungen gegeben hat. Es gab auch ein Verfassungsurteil 2017 und es läuft, glaube ich, seit letztem Jahr auch eine Petition zu dieser ganzen Frage. Wie ist denn so Ihre weitere Zielvorstellung? Was möchten Sie denn gerade in Deutschland in nächster Zeit mit Ihrer Initiative erreichen?
Ja, es sind viele Sachen, also mit der Petition zum Beispiel, dass wir, also hier in diesem Punkt muss ich erklären, es gab schon eine Petition und deswegen ist es auch wichtig, immer zu erwähnen, dass die Initiative Free Bruno ist in Deutschland vor 2 Jahren geboren, aber der Kampf um die Befreiung der Fluss Bruno findet in Kolumbien seit 2014 statt. Und damals hat schon eine der wichtigsten Aktivisten in der Region, Samuel Arregoset, eine Petition gestartet um die Befreiung der Fluss Bruno. Also wir sind ein Echo, kann man uns so sehen, ein Echo oder eine Brücke. Aber wir sind nicht die Kämpfer, Kämpferinnen, die von Anfang an da waren. Wir lernen von den Aktivisten dort in Kolumbien. 2017 hat tatsächlich das Verfassungsgericht von Kolumbien ein Urteil zugunsten der Gemeinden. Aber 2021 hat Glencore Kolumbien vor Gericht gezerrt. Und das ist genau diese schwierige Frage, wie können wir weiter unterstützen? Also es gibt verschiedene Wege, zum Beispiel wenn wir wissen, welche Banken Glencore unterstützen, finanzieren oder welche Kraftwerke werden von Kohle aus Kolumbien profitieren, welche Verbindung wir mit diesem Bergbau haben, wie ist das Konsum von Energienachfrage in Deutschland. Wenn wir diese Probleme als eigene Probleme sehen, dann da werden wir einen Teil der Verantwortung auch spüren und für diese Verantwortung bewusst sein. Und ich glaube, alle Aktivistengruppen und Organisationen, die sich für die Klimagerechtigkeit einsetzen, dies bereits tun. Sie sendet auch ein Signal an die Unternehmen, dass die Menschenrechtsverteidiger in den abgelegenen Regionen nicht alleine sind. Unsere Augen von hier sind dort und unsere Aktionen unterstützen sie weiterhin. Natürlich wollen wir auch, dass der Bruno wieder seinen natürlichen Lauf nimmt, und zwar so schnell wie möglich. Wir wissen, dass das nicht einfach ist, aber dafür sind Zusammenschlüsse ja da. Ein schönes Beispiel dafür waren die Demonstrationen, an denen wir am 29. Mai, dem Tag der Glencore-Hauptversammlung, von Frankfurt und Berlin aus teilnahmen. Dabei trafen wir auf Netzwerke von Aktivisten und Organisationen, unter anderem aus Argentinien, Peru, der Demokratischen Republik Kongo, Südafrika und Palästina. Dies zeigt, wie groß und weitreichend ein Konsortium wie Glencore ist. Aber gleichzeitig zeigt uns auch, wie wir es mit sehr begrenzten Mitteln geschafft haben, eine große Reichweite zu erzielen. Also weiter über den Bruno zu sprechen, wenn man uns unterstützen will, kann man unter dem Instagram-Account die Informationen finden, das heißt Free Bruno Official. Auch durch Vieren kann man uns erfahren und vielleicht teilnehmen an unseren Veranstaltungen oder an die Aktionen, die wir auch organisieren, immer mit gemeinsamer Sprache mit den Gemeinden in Kolumbien.
Ja, vielen Dank. Das möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich mit auf den Weg geben und dann ans Herz legen. Und dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, uns da in relativ kurzer Zeit sehr detaillierte und dichte Informationen zu dem Thema zu geben. Und ich wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit. Dankeschön. Genau.
Dankeschön. Vielen Dank. Und auch vielen Dank für das Interesse an dem Thema.
Danke. Tschüss.
Die Weltordnung ist nicht nur mörderisch, sie ist auch noch absurd, weil sie tötet ohne Notwendigkeit. Heute zu Beginn des dritten Jahrtausends ist das tägliche Massaker des Hungers von keiner Fatalität bestimmt. Jedes Kind, das am Hunger stirbt, wird ermordet.
Schaut Ziegler bei Lora München auf der 92.4.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen bei Lora München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema: Der Kampf um Land geht weiter. Vertreibung durch Rohstoffabbau und vermeintlichen Naturschutz. Im bisherigen Verlauf der Sendung haben wir anhand von drei Beispielen aus Tansania, Guinea und Kolumbien gezeigt, dass der Zugang zu Land und zur Sicherung der damit verbundenen Lebensgrundlage aus unterschiedlichen Gründen bedroht wird. Der Fokus von Vieren liegt dabei in erster Linie auf dem Menschenrecht auf Nahrung, aber es werden durch Vertreibung stets auch weitere Rechte verletzt, wie zum Beispiel das Recht auf Wohnen. Wie zu Beginn der Sendung bereits erwähnt, hat Professor Balakrishnan Rajagopal, der UN-Sonderberichterstatter zum Recht auf Wohnen, im Mai 2024 seinen neuesten Bericht veröffentlicht. Darin befasst er sich mit Umsiedlung nach Vertreibung und Zwangsräumungen und bezeichnet die massenhaften Umsiedlungen als Menschenrechtskrise.
Von dieser Krise sind seit den 90er Jahren über 300 Millionen Menschen betroffen. Angesichts der immer schneller steigenden Zahlen an Vertreibungen findet es der Sonderberichterstatter beunruhigend, dass es bisher noch an klaren und verbindlichen Standards zur menschenrechtskonformen Umsetzung von Umsiedlungen fehlt. Insgesamt hat die Geschäftstätigkeit von Unternehmen erheblich zur Zunahme von Umsiedlungen beigetragen, die nicht mit Menschenrechten vereinbar sind.
Rajagopal beendet seinen Bericht mit dem Appell, dass bei der Planung und Umsetzung von Umsiedlungen tiefgreifende Verbesserungen erfolgen müssen. Vor allem müssen internationale Richtlinien geschaffen werden, die genau aufzeigen, wie eine menschenrechtskonforme Umsiedlung erfolgen kann. Musik. Herzlich willkommen bei Lora München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema: Der Kampf um Land geht weiter. Vertreibung durch Rohstoffabbau und vermeintlichen Naturschutz. Wie jedes Mal hören Sie im zweiten Teil der Sendung aktuelle Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Die neuerliche Debatte über das Bürgergeld in Deutschland. Mangelhaft beim Recht auf Nahrung. Hartz IV, Bürgergeld oder neue Grundsicherung. Nach der CDU soll neue Grundsicherung der künftige Name der Sozialleistung für Arbeitslose werden. Damit soll der Eindruck vermieden werden, dass es sich um ein Bürgerrecht oder um ein Grundrecht handeln könnte. Die Erhöhung des Bürgergelds zum 1. Januar 2024 von 502 Euro auf 563 Euro war auf heftige Ablehnung bei der CDU gestoßen. Dabei müsste nach Berechnungen des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands der Regelsatz für alleinstehende Erwachsene auf mindestens 813 Euro statt 563 Euro angehoben werden, um wirksam vor Armut schützen zu können. Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, wies in ihrem Bericht aus dem Jahr 2023 auf Lücken bei der Bekämpfung von Armut in Deutschland hin. Nach dem Europäischen Ausschuss für soziale Rechte dürfen Regelsätze die Armutsschwelle nicht unterschreiten. Das betrifft auch einen angemessenen Lebensstandard, der zum Menschenrecht auf Nahrung gehört.
Über das tatsächliche Ausmaß von Ernährungsarmut in Deutschland liegen nur wenige belastbare empirische Daten vor. Die hohe Besucherzahl, gerade von Familien mit Kindern an den Tafeln, belegt das Problem aber augenfällig. Ernährungsarmut ist eine in Deutschland verdrängte Realität. Auch der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft konstatiert, dass es in Deutschland armutsbedingte Fehl- und Mangelernährung und sogar Hunger gibt. Eine angemessene und gesunde Ernährung ist mit dem Regelsatz offensichtlich nicht finanzierbar.
Im Herbst 2018 hatte der UN-Sozialausschuss zu den damaligen deutschen Regelleistungen bereits bemerkt, dass das Recht auf Nahrung gerade bei Schulkindern nicht gewährleistet sei. Deren Menschenrecht auf angemessene Nahrung kann jedoch nicht durch Tafeln für Kinder oder vergleichbare private Initiativen erfüllt werden.
Das Recht auf Saatgut. Zeit für eine menschenrechtskonforme Saatgutpolitik. Saatgut ist ein Grundstein für die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung. Aber bäuerliche Rechte und Saatgutsysteme stehen unter Beschuss. Das System geistiger Eigentumsrechte breitet sich immer weiter aus. Und auch die EU treibt bäuerliche Saatgutsysteme immer stärker in die Enge. Dabei gehört die Förderung traditioneller bäuerlicher Saatgutpraktiken, wozu der Schutz des bäuerlichen Saatguts vor jeglicher Patentierung gehört, zu den wichtigsten Schritten für den Erhalt einer nachhaltigen Landwirtschaft. Auch der UN-Sozialausschuss bestätigt, dass der Zugang zu Saatgut eine Grundvoraussetzung für die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung ist. Das Recht, Saatgut aufzubewahren, zu verwenden, zu tauschen und zu verkaufen, ist daher in mehreren völkerrechtlichen Abkommen und Erklärungen verankert.
Im vollständigen Gegensatz zu bäuerlichen Saatgutpraktiken stehen gentechnisch veränderte Organismen, kurz GVO, und die sogenannten neuen Gentechniken, NTG. Indem bestimmte Gensequenzen mit einer Genschere gezielt entfernt und durch andere Sequenzen ersetzt werden, sollen neue Pflanzensorten mit ausgewählten Eigenschaften erschaffen werden. Die Gentechnikkonzerne versprechen Ertragssteigerungen, obwohl diese seit 30 Jahren lediglich andere Formen der industriellen, monokulturellen Landwirtschaft produzieren. Sie versprechen Hungerbekämpfung, obwohl die drei mit großem Abstand bedeutendsten gentechnisch veränderten Pflanzen, also Mais, Soja und Baumwolle, nicht bzw. nur minimal als Grundnahrungsmittel benutzt werden. Sie versprechen weniger Pestizideinsatz, obwohl ein Großteil der Pestizidprobleme erst durch pestizidresistente Gensoja und Baumwolle geschaffen wurde. Fian hat mehrfach die systematische Vergiftung von Gemeinden im Umfeld von Gensojafeldern bzw. die Kontaminierung von Trinkwasser dokumentiert.
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat angeordnet, dass die sogenannte neue Gentechnik gemäß den Gentechnik-Richtlinien reglementiert werden muss. Die Umsetzung dieser rechtlichen Verankerung erfolgt nur sehr schleppend, was in der Vergangenheit mehrfach zu Protestveranstaltungen vor dem Europäischen Patentamt in München führte, an denen sich auch Fian beteiligt hat. Ohne Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit gibt es keine Haftung für mögliche Schäden und keine Wahlfreiheit mehr für die Konsumenten und Konsumentinnen. Eine gentechnikfreie Pflanzenzüchtung, Saatguterzeugung und Landwirtschaft wären mittelfristig nicht mehr möglich, da der Kontamination mit NGT-Genmaterial durch Einkreuzungen oder Vermischungen nicht mehr vorgebeugt werden könnte.
Das aktuelle Fian-Magazin beleuchtet die vielschichtigen Kämpfe um Saatgut und wie Patentregelungen und bestimmte EU-Gesetzesvorhaben die bäuerliche Landwirtschaft bedrohen.
Es kommt nicht darauf an, den Menschen der dritten Welt mehr zu geben, sondern ihnen weniger zu stehlen. Jean Ziegler.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+, und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen bei Lora München 92.4, zu einer Stunde Lora International. Diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München, heute zum Thema »Der Kampf um Land geht weiter – Vertreibung durch Rohstoffabbau und vermeintlichen Naturschutz«. Und weiter geht es mit aktuellen Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Eilaktionen unterstützen – Feuchtgebiete in Ecuador retten. Las Casas ist eines der wichtigsten Feuchtgebiete von Ecuador. Mit 4000 Hektar Land ist es Teil eines komplexen Wassernetzes, welches als Quelle für tropische Wälder und die vielfältige Tierwelt dient. Es gewährleistet einen natürlichen Hochwasserschutz und dient der Wasserversorgung der umliegenden Montubio-Gemeinden. Montubio bezeichnet eine ethnische Gruppe im Küstenbereich Ecuadors, die hauptsächlich in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und der Viehzucht tätig ist. Das fruchtbare Gebiet ist seit Jahrzehnten Ziel der Agrarindustrie. So begann das Unternehmen Export Jame SA ohne entsprechende Umweltgenehmigung im Dezember 2021 mit der Entwässerung eines der Hauptgewässer von Las Casas, um eine Bananenplantage anzulegen. Folgen waren die Abwanderung von Tierarten, Bodenerosion, verringerte Nahrungsmittelproduktion sowie lokale Klimaveränderungen. Die Montubio-Familien, die früher Ackerbau und Viehzucht für den Eigenbedarf und Verkauf betrieben, können nun ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten. Rund 10 bäuerliche Gemeinden haben starke Wasserprobleme. Darüber hinaus wird der Bananenanbau zu einem intensiven Einsatz von Pestiziden führen, wodurch das Wasser verschmutzt und die biologische Vielfalt beeinträchtigt werden.
Mit der Duldung der Bananenplantage im Feuchtgebiet La Garzas verletzt der ecuadorianische Staat eine Reihe von Rechten. So werden die Menschenrechte auf eine gesunde Umwelt, auf Wasser, auf Land und auf Nahrung verletzt. Diese werden sowohl durch die ecuadorianische Verfassung als auch durch internationale Instrumente wie den UN-Sozialpakt und die UN-Erklärung für die Rechte von Bauern und Bäuerinnen garantiert. Die Regierung Ecuadors wird aufgefordert, die Rechte der Natur und die Menschenrechte der Montubio-Gemeinden im Feuchtgebiet La Garzas zu respektieren und zu gewährleisten. Die Entwässerungsarbeiten müssen sofort gestoppt und das Feuchtgebiet unter Beteiligung der Gemeinden wiederhergestellt werden. Diese und weitere Eilaktionen, an denen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich beteiligen können, finden Sie auf der FIAN-Homepage unter www.fian.de/aktionen.
FIAN-Eilaktionen zeigen Wirkung. Eilaktionen und andere Formen politischer Einflussnahme beruhen in der Regel auf langfristiger Zusammenarbeit. Nur auf diese Weise können nachhaltige Erfolge erreicht werden. Einige Beispiele. In Nepal wurde durch Fian das Recht auf Nahrung in der Verfassung verankert. In Sambia hat Fian für 1000 Kleinbauern Landrechte erstritten. In Uganda wurden 4000 Menschen zugunsten einer Kaffeeplantage vertrieben. Fian unterstützt sie bei den Vereinten Nationen vor Gericht und verhindert so weitere Vertreibungen. Eine Eilaktion gegen Räumungen zulasten einer Gemeinde in Paraguay führte dazu, dass die akute Gefahr von Räumungen beseitigt werden konnte. Einer Gemeinde in Brasilien wurden kollektive Landrechte gewährt. Betroffene der vorhin erwähnten Sangaredi-Bauxitmine in Guinea erhielten eine bessere Versorgung und in Indonesien unterstützen wir Schulungen für Bäuerinnen und Bauern, die eine agrarökologische Landwirtschaft stärken.
Außerdem setzen wir uns in Deutschland ein gegen Investitionen in Projekte mit Landgrabbing und gegen Nahrungsmittelspekulationen. Auch hier gibt es Erfolge. Zum Beispiel hat Baden-Württemberg im Jahr 2023 beschlossen, solche Spekulationen nicht mehr durchzuführen. Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe hat sich aus der Finanzierung eines Projekts zurückgezogen, in dem es zu Landgrabbing kam. Im Jahr 2022 haben Entwicklungsbanken die Förderung von Projekten aufgegeben, die im Zusammenhang standen mit kolonialem Landraub im Kongo. Neben den konkret messbaren Erfolgen sind es vor allem auch die strukturellen Veränderungen, die die Situation vor Ort für die Bevölkerung verbessern. Dies zeigt die folgende Aussage einer betroffenen Person des Kaveri-Falls in Uganda.
Um ehrlich zu sein, hat dieser Fall, der vor Gericht verhandelt wurde, der gesamten Gemeinde Mubende sehr geholfen. Nicht nur der Gruppe, die vertrieben wurde. Wenn dieser Fall nicht vor Gericht gegangen wäre, wüsste ich nicht, wo die Menschen in Mubende jetzt wären. Denn dann wäre der ganze Bezirk an Investoren vergeben worden. Wir haben von vielen Investoren gehört, darunter auch Chinesen, die kommen wollen, um sich Land zu kaufen, aber sobald sie von dem Beispiel Kaveri hören, ziehen sie sich zurück.
Auch Professor Jean Ziegler, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung und Autor zahlreicher Bücher zum Thema Hunger, sagt:
Wie wichtig Fian ist, zeigt sich im UN-Menschenrechtsrat. Diplomaten verschiedener Länder sind mittlerweile davon überzeugt, dass Hunger menschengemacht ist, dass es Verantwortlichkeiten gibt. Fian zeigt, wer die Opfer sind, gibt ihnen eine Stimme und ein Gesicht.
Zum Schluss noch eine Fian-interne Erfolgsmeldung. Der Kölner Oberstaatsanwalt Tim Engel wird neuer Chefermittler für die Cum-Ex-Steuerbetrugsfälle. Durch die illegalen Aktiendeals war der Staat um einen zweistelligen Milliardenbetrag betrogen worden. Von 2009 bis 2021 hatte sich Tim Engel im Vorstand der Menschenrechtsorganisation Fian engagiert, davon 6 Jahre lang als Vorsitzender. Philipp Miemkes, Geschäftsführer von Fian Deutschland, gratuliert Engel und wünscht ihm viel Durchhaltevermögen.
Die Cum-Ex-Geschäfte haben erheblichen Schaden angerichtet. Nicht nur für die öffentlichen Kassen, sondern auch im Hinblick auf das Vertrauen in die Integrität staatlicher Institutionen. Tim Engel hat sich bei Fian mit Leidenschaft und Sachverstand für Menschenrechte und Transparenz eingesetzt. Dieses Engagement wird ihm bei seiner neuen Aufgabe gegen die vermutlich großen Widerstände aus Politik und Finanzwirtschaft helfen. Denn in den Cum-Ex-Verfahren wird es nicht nur darum gehen, vergangenes Unrecht aufzuarbeiten, sondern auch zukünftige Verstöße zu verhindern.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Sie hörten eine Stunde LoRa International mit der Menschenrechtsorganisation Fian. Die Münchner Fian-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Netzwerks vor. Heute zum Thema: Der Kampf um Land geht weiter. Vertreibung durch Rohstoffabbau und vermeintlichen Naturschutz. Sprecherinnen waren Ingrid Althoff, Christine Bruckner, Annemarie Kane, Manfred Keil und Arne Klevenhusen. Wenn Sie Interesse an der FIAN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe Arne Klevenhusen ist 089 69 38 14 38. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie FIAN Deutschland im Internet unter www.fian.de bzw. die Münchner Gruppe unter www.fian.de/München. Auf der Seite www.fian.de können Sie sich unter dem Menüpunkt Mitmachen, Aktionen und Aktionen zu den eben beschriebenen Fällen und an weiteren Eilaktionen beteiligen. Dort können Sie Online-Petitionen unterschreiben und Protestbriefe herunterladen und verschicken. Auf der Homepage von FIAN Deutschland werden Sie über weitere Themen und über die Arbeit der Lokalgruppen informiert. Auch auf Facebook ist FIAN Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FIAN Deutschland. Die internationalen Aktivitäten von FIAN finden Sie auf der Website www.fian.org.
FIAN hat einen neuen Podcast-Kanal. Menschenrechtliche Themen werden mit spannenden Geschichten, Interviews und Dokumentationen erzählt. Der Podcast kann auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen und auf unserer Website kostenlos gehört und abonniert werden. In jeder Folge geht es um ein FIAN-Thema und verschiedene Experten und Expertinnen kommen zu Wort. Die erste Folge dreht sich um das Menschenrecht auf Nahrung. Warum gibt es so viel Hunger auf der Welt? Wie kann das Menschenrecht auf Nahrung helfen? Was kann man tun, um dieses Menschenrecht zu schützen? In der zweiten Folge steht das Menschenrecht auf Wasser im Zentrum. Was verbirgt sich hinter dem Wasserfußabdruck? Was bedeutet das Menschenrecht auf Wasser konkret und wem nützt es? Welche Pflichten haben Staaten, um das Recht auf Wasser zu schützen? Die entsprechenden Podcast-Links finden Sie auf der FIAN-Homepage unter www.fian.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf LoRa International.